das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Horst Seehofer ist nun mal Horst Seehofer und bleibt Horst Seehofer. Mag sich der ein oder andere nach den Islamäußerungen des neuen Bundesinnenministers gedacht haben, doch für viele ging er eindeutig zu weit. Der Islam gehöre nicht zu Deutschland, so Seehofer heute. Dass der CSU-Chef mit provozierenden Äußerungen Aufmerksamkeit erregen kann, hatte er bereits als bayerischer Ministerpräsident bewiesen. Doch dass er schon an Tag 3 im neuen Amt derart massiv der Kanzlerin und dem Koalitionspartner SPD widerspricht, überrascht dann doch. Und die um Profilierung ringende CSU und Seehofers Amtsnachfolger Markus Söder, die müssten sich eigentlich über diese Worte freuen. Doch wie Marie von Mallinckrodt und Sebastian Kraft berichten, vielleicht nicht ausgerechnet heute.
Der eine hat seinen ersten Tag im Amt. Markus Söder ist neuer Ministerpräsident. Und der andere, sein Vorgänger, ist gerade erst Bundesinnenminister geworden. Horst Seehofer applaudiert artig seinem langjährigen Rivalen. Dabei hat er ihm kurz vorher schon die Show für den ganzen großen Tag gestohlen. Mit einem Zeitungsinterview, in dem er sagte, Muslime gehörten zu Deutschland, doch der Islam nicht.
Unser Land Deutschland ist über Jahrhunderte geprägt worden vom Christentum. Kulturell. Und deshalb ist der Satz, der Islam gehöre zu Deutschland, in dieser Form falsch.
Sagt einer, der schon vor seinem neuen Amt immer wieder auf Konfrontationskurs mit der Schwesterpartei und dem Koalitionspartner gegangen ist. Die Kanzlerin zumindest distanziert sich so deutlich wie kühl von den Äußerungen ihres Innenministers. Sie setzt auf Religionsfreiheit und das Grundgesetz. Millionen Muslime lebten inzwischen hier und
genauso gehört ihre Religion damit zu Deutschland, also auch der Islam. Wir wollen einen Islam, der auf der Grundlage des Grundgesetzes basiert und grundgesetzkonform ist natürlich.
Neuer Zusammenhalt ist ein Versprechen der neuen Großen Koalition. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime hält den Satz, der Islam gehöre nicht zu Deutschland, den die AfD sich schon ins Wahlprogramm geschrieben hatte, für nicht besonders integrationsförderlich. Aus seiner Sicht ist klar, woher der Wind weht.
Das ist eine Debatte, die in den Wahlkampfbereich gehört und sie hat nichts zu suchen in einem seriösen Austausch, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Übergriffe auf Muslime und der Angriffe auf Moscheen, die brennen.
Schon Eiszeit bei der frischen Großen Koalition? Die SPD bemüht sich zumindest, die Debatte nicht hochkochen zu lassen. Die neue Familienministerin war zuvor Bürgermeisterin eines Berliner Bezirks, in dem viele Muslime dazugehören.
Vor Ort helfen solche Debatten überhaupt nicht. Da geht es darum, das gute Zusammenleben zu organisieren, wie wir miteinander mit den Menschen, die hier leben, egal woher sie kommen, eine Gesellschaft gestalten, die auch wirklich einen sozialen Frieden hat und wo es tatsächlich darum geht, wie wir gut miteinander leben.
Horst Seehofer wollte heute seinen eigenen Akzent setzen. Den Plenarsaal hat er vor der Vereidigung Söders verlassen. Die Rivalität zwischen den beiden mag groß sein, doch das Schicksal kettet sie jetzt aneinander. Die Landtagswahl im Herbst steht an.
Horst Seehofers Aussage und die Auswirkung auf Bayern mit seinem neuen Ministerpräsidenten. Dazu jetzt ein Kommentar von Christian Nitsche.
Die neue Doppelspitze der CSU ist so etwas wie eine Coaching-Maßnahme im Beziehungsdrama von Markus Söder und Horst Seehofer. Ob ihre Zwangsehe funktioniert, daran kann man aber weiterhin Zweifel hegen. Seehofer platziert just am Tag der Wahl Söders zum Ministerpräsidenten sein Bild-Zeitungs-Interview mit der Reizformel »Der Islam gehört nicht zu Deutschland«. Er zieht erwartbar die Aufmerksamkeit auf sich und dann setzt er noch einen drauf. Nur Sekunden nach der Wahl Söders verlässt er das Plenum des Landtages, wartet die Vereidigung seines Nachfolgers 2 Minuten später schon gar nicht mehr ab. Seehofer fühlt sich gedemütigt und geschasst. Mit seinem Verhalten erweist er seiner Partei als deren Vorsitzender sicher keinen Dienst. Kann er seine tiefe Verbitterung nicht abstreifen, wird er zur Belastung im beginnenden Landtagswahlkampf. Gegenseitiges parteiinternes Abwatschen wird die AfD jedenfalls nicht auf Distanz halten. Eigentlich liege Geschlossenheit im Interesse von Seehofer und Söder. Schließlich geht es um ihre politische Zukunft. Söder braucht ein gut vorzeigbares Ergebnis bei der Landtagswahl. An dieser hängt auch Seehofers Amt als Parteivorsitzender. Auch er würde für ein schlechtes Abschneiden in Haftung genommen, hätte er als Innenminister nicht geliefert. Seehofer kann seiner Partei nun natürlich zurufen, was wollt ihr eigentlich, die Islamdebatte schärft doch das konservative Profil der CSU. Aber der wohl kalkulierte Effekt ist ein anderer. Der Tag des Aufbruchs, den Söder in Bayern erzeugen wollte, wird konterkariert durch den Alleingang Seehofers, durch die aufgezwungene Islamdebatte. Das ist mehr als ein Nadelstich. Beste Freunde werden sie wohl nicht mehr.
Christian Nitsche kommentierte: Die Welt wartet nicht auf uns. Das sagte Angela Merkel mitten in der ewigen Suche nach einer neuen Regierung. Jetzt ist das neue Kabinett im Amt und Politik kann wieder gestaltet werden. Heute reisten Merkel und ihr neuer Finanzminister Scholz nach Paris. Vor allem dort hatte man ungeduldig auf einen Besuch gewartet, denn die Franzosen wollten endlich wissen, ob Deutschland bei den französischen Reformplänen für die Europäische Union mitzieht. Ob sich das Warten gelohnt hat? Matthias Wert aus Paris.
Endlich, das haben wohl viele heute gedacht. Nicht nur, weil Bundeskanzlerin Merkel mit einer Stunde Verspätung nach Paris kam. Seit einem halben Jahr schon wartet Präsident Macron, nach außen ruhig, aber innerlich ungeduldig, auf eine neue Bundesregierung. Macron, der Politik in 7-Meilen-Stiefeln macht, drückte heute auch aufs Tempo für eine deutsche Position zu seinen Vorschlägen für die Erneuerung Europas. Vor 6 Monaten habe ich Vorschläge gemacht, die wir miteinander diskutiert haben. Liebe Kanzlerin, liebe Angela, Sie wissen, wie sehr ich auf unsere gemeinsame Arbeit warte. Deutschland und Frankreich streben Gemeinsamkeiten in der Europapolitik an, doch noch gibt es Unstimmigkeiten, zum Beispiel, ob es einen gemeinsamen Haushalt und einen Finanzminister für die Eurozone geben soll.
Wir sind nicht von Haus aus immer einer Meinung, aber Deutschland und Frankreich haben in der Geschichte schon viel gemeinsam auf den Weg gebracht. Und wir werden dann unschlagbar sein als Europäer, wenn wir uns auch nicht auseinander dividieren lassen.
Klar ist bislang nur das Ziel, nicht der konkrete Weg dorthin. Beide wollen die EU erneuern. Merkel spricht von einem neuen Aufbruch. Macron aber will eine Neugründung Europas. Es herrscht ein Gefühl der Dringlichkeit. Man wartet auf Antworten und gemeinsame Initiativen. Einiges ist bereits angesprochen worden. Jetzt geht es um die Umsetzung. Schon am Nachmittag trafen Finanzminister Scholz und sein französischer Amtskollege Le Maire in Paris zusammen. Le Maire, der fließend Deutsch spricht, beschwor die deutsch-französische Verantwortung.
Gemeinsam stehen wir vor einer historischen Verantwortung, dem Aufbau einer stabilen und leistungsfähigeren Eurozone sowie der Verteidigung der europäischen Werte und der wirtschaftlichen Interessen Europas in der Welt.
Trotz aller Appelle und Freundschaftsbekundungen blieben konkrete Vorschläge heute aus. Erst zum Europagipfel im Juni wollen Merkel und Macron gemeinsame Initiativen vorstellen.
Der Wahlkampf in Russland. Übermorgen dürfen mehr als 100 Millionen Menschen bei der Präsidentschaftswahl ihre Stimme abgeben. Ist manchmal auch ein Schaukampf. Wie hier vor gut 2 Wochen. Die Kandidaten der Opposition werfen sich bei einer Fernsehdebatte nicht nur Worte an den Kopf. Da fliegt einem der Politiker gar eine Ladung Wasser ins Gesicht, der seine Kontrahentin aufs Übelste beleidigt hatte. Wer bei dieser Fernsehdebatte fehlt, so wie bei allen anderen auch, Präsident Putin. Seine Wiederwahl gilt als sicher, seine Konkurrenz deswegen mehr Schein als Sein. Wassili Golot.
Er ist Putins größter Kritiker. Er träumt vom Kommunismus. Sie will Russland liberaler machen. Alexei Nawalny, Xenia Sobchak und Pavel Grudinin sind die Gegner, die nichts gewinnen können. Am heftigsten bekommt das Alexei Nawalny zu spüren. Der bekannteste russische Oppositionspolitiker hat mit massiven Repressalien zu kämpfen, muss sich immer wieder vor Gericht verantworten. Bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag darf er gar nicht erst antreten. Sie lassen uns keine Partei gründen, sie schließen unsere Medien, sie lassen uns nicht zur Wahl zu, sie lassen uns gar nichts machen. Und deshalb drängen sie uns auf die Straße. Wir gehen auf die Straße, weil wir Recht haben. Wir sind gezwungen, zu den Wurzeln der Politik zurückzukehren. Der nationalistisch orientierte Nawalny glaubt nicht an eine ehrliche Wahl und fordert seine Anhänger zu einem Boykott auf. Die Kommunisten haben Pavel Grudinin aufgestellt. Er verehrt Diktator Stalin und wünscht sich eine Sozialpolitik nach deutschem Vorbild. Umfragen sehen ihn an zweiter Stelle hinter Wladimir Putin mit etwa 7%. Putins Umfragewerte sind fast 10-mal so hoch. Im Fernsehen wird gezeigt, dass es nur einen gibt, sonst niemanden. Die andere Realität sehen Sie, wenn Sie mit den vielen Menschen sprechen, die zu unseren Veranstaltungen kommen. Und zwar nicht, weil irgendjemand Sie dafür bezahlt, sondern weil Sie Verbesserungen wollen. Ein Seitenhieb in Richtung Putin, nur indirekt. Das ist Xenia Sobchak vor 10 Jahren, ein Glamour-Girl. Dann kam der Wandel. Sobchak entwickelte sich zu einer seriösen Journalistin. Jetzt ist sie Präsidentschaftskandidatin und verkündete gestern die Gründung einer neuen Partei. Wenn wir gegen Putin sind, dann sind wir gegen das Führerprinzip. Wir sind für eine breite Koalition aller demokratischen Kräfte. Viele sehen den politischen Aufstieg der 36-Jährigen skeptisch, nennen sie ein Projekt des Kreml. Hintergrund: Sobchaks Vater Anatoli galt in den 90er Jahren als Förderer von Wladimir Putin. Die Familien kennen sich seit vielen Jahren. Sobchak hat ein Imageproblem und ist ebenso chancenlos wie die anderen Putin-Herausforderer. Sie wollen einen Politikwechsel in Russland, ein vorerst aussichtsloses Vorhaben.
Nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Skripal und dessen Tochter verschärft sich der Ton zwischen London und Moskau immer weiter. Mehr dazu in den Nachrichten mit Judith Rakers.
Der britische Außenminister Johnson hat Präsident Putin unterstellt, Drahtzieher des Anschlags auf Skripal zu sein. Der Kreml hingegen beharrte darauf, dass es keine Beweise gebe, dass Russland dahinter stecke. Moskau kündigte außerdem an, auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Großbritannien mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Im Syrienkrieg wird die Lage für Zivilisten immer schwieriger. Vor allem in der Region Ostghuta sind Tausende auf der Flucht. Die syrische Armee teilte mit, sie habe mittlerweile 70% des Gebietes unter ihre Kontrolle gebracht. Auch im Norden des Landes, in der überwiegend von Kurden bewohnten Stadt Afrin, sind tausende Menschen vor den Kämpfen geflohen. In Vietnam haben hunderte Menschen an das Massaker von My Lai heute vor 50 Jahren erinnert. Bei einer Trauerzeremonie hielten sie eine Schweigeminute ab und legten Blumen nieder. Am 16. März 1968 hatten US-Soldaten 504 Zivilisten getötet. Das Massaker von My Lai gilt als Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung des Vietnamkrieges. In Nyon sind heute die Viertelfinalpaarungen der europäischen Fußballwettbewerbe ausgelost worden. In der Champions League bekommt es der deutsche Rekordmeister Bayern mit dem FC Sevilla aus Spanien zu tun. In der Europa League trifft RB Leipzig auf den französischen Club Olympique Marseille. Der Videobeweis wird bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland im Sommer zum Einsatz kommen. Das hat das zuständige Gremium des Weltverbandes FIFA beschlossen. Spielentscheidende Szenen sollen nachträglich per Videoschau von einem Assistenten überprüft werden können. In der Bundesliga wird die Technik bereits seit der laufenden Saison genutzt. Bei den Paralympics in Pyeongchang haben 3 deutsche Biathleten heute Edelmetall gewonnen. Als erster männlicher Athlet seit 8 Jahren holte Martin Fleig über 15 Kilometer Gold. Andrea Eskau gewann das Rennen über 12,5 Kilometer. Clara Klug sicherte sich im Wettbewerb der Sehbehinderten über 12,5 Kilometer Bronze.
Der Winter geht nicht, ohne einen Blick zurückzuwerfen. So ein finnisches Sprichwort. Das scheint auch auf uns zuzutreffen, oder, Carsten Schwanke?
Ja, in der Tat. Und dieser Winterrückblick, der hing heute zusammen mit einer sehr spannenden Wetterkonstellation. Schön zu sehen auf den Radarbildern des heutigen Tages. Eine Luftmassengrenze zog sich quer über Deutschland. Hier entwickelte sich genau in der Mitte auch ein kleines Tief und machte aus dem Regen im Verlauf des Tages immer mehr Schnee. Und noch etwas beim zweiten Durchlauf. Achten Sie einmal auf das Tempo der Schneeschauer, die von der Ostsee heranrauschen. Unglaublich. Hier herrschen Windgeschwindigkeiten im Bereich von schweren Sturmböen, Windstärke 11, aktuell und auch noch in den nächsten Stunden. Wenn wir jetzt mal die Frostzone dazu blenden, wo es aktuell frostig ist, dann sehen wir, dass all das, was wir hier auf den Radarbildern sehen, Schnee ist, außer diese Schauer im Süden. Das ist noch Regen. Kann allerdings gefährlich werden, vor allem für Nordrhein-Westfalen, denn in den nächsten Stunden kommt diese frostige Luft hier Richtung Rheinland voran. Und deshalb Morgen früh, am Ende der Nacht, werden wir verbreitet in Nordrhein-Westfalen eisglatte Straßen haben, denn die Straßen sind aktuell hier nass. Weiterhin Schneefälle Richtung Thüringen und Sachsen, besonders auch kräftigere Schneefälle, einige Schauer mit den Sturmböen an der Ostseeküste. Die Temperaturen liegen morgen dann verbreitet im frostigen Bereich, -1 bis -7 Grad, nur im Süden bleibt es noch frostfrei. Morgen tagsüber starten wir mit vielen Wolken. In der Mitte haben wir dann eher leichtere Schneefälle. Außerdem kommt dann Regen im Südwesten an, der allerdings besonders im Saarland und in der Pfalz im Verlauf des Tages in Schnee übergeht. Am Nachmittag kommt dann noch Regen im Süden Bayerns dazu. Hier wird am Abend aus Regen Schnee. Die Temperaturen auch tagsüber in der Mitte und im Norden oftmals im frostigen Bereich. Im Südwesten Baden-Württembergs noch einmal bis zu 8 Grad plus. Aber der Wind weht kräftig auch morgen aus Nordost und wird die kältere Luft auch in den Süden drücken. Deshalb haben wir am Sonntag vor allem in Baden-Württemberg und Bayern weitere Schneefälle. Mit bis zu 10 cm Neuschnee muss man hier rechnen. Nach Norden hin ist es sonniger. Der Montag verbreitet sehr sonnig, nach allerdings einer kalten Nacht mit zum Teil unter minus 10 Grad. Dafür dann tagsüber mit der Märzsonne deutliche Plusgrade.
Danke, Carsten Schwanke. Und das war es von uns. Im Anschluss ermitteln die Kommissare aus Ludwigshafen im Tatort. Und um 1 Uhr meldet sich Sven Lorig mit dem Nachtmagazin. Wir sind dann morgen wieder für Sie da. Einen guten Abend noch.